Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturaktivistin und freue mich wahnsinnig, nach einer sehr ausgedehnten Sommerpause, in der ich viel gelesen, aber auch endlich meinen eigenen neuen Roman geschrieben habe, heute mit einer meiner Lieblingsautorinnen wieder einzusteigen und mit euch und Vampire in den Herbst zu gehen. Meine Gästin heute ist die luxemburgische Schriftstellerin Elise Schmidt. Elise schreibt fürs Theater und auch Prosa und Literaturkritik. Sie ist Mitherausgeberin von Luxemburgs ältester Literaturzeitschrift und ihr Kurzgeschichtenband Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen wurde 2019 als bestes Buch Luxemburgs ausgezeichnet. Elise und mich verbindet unter anderem eine große Liebe und Begeisterung zu der britischen Autorin Jane Austen, über die wir heute sprechen. Wir haben versucht, uns auf den Roman Persuasion zu konzentrieren, konnten es aber dann doch nicht verhindern, dass wir immer mal wieder ein bisschen abgedriftet sind. Was gibt es über Jane Austen noch zu sagen, was nicht schon längst hundertfach gesagt wurde, könnte man sich fragen. Vielleicht gar nichts Neues, aber, und das ist ja vielleicht mitunter mehr wert als jede neue Erkenntnis, dass wir festgestellt haben, dass Jane uns auch heute noch berührt, begeistert und uns Dinge zu sagen hat, die in uns einen Resonanzraum finden, als Frauen, als Autorinnen und als Leserinnen. Wenn euch die Folge gefällt, klickt doch auf Abonnieren, schaut mal auf unserer Instagram-Seite vampire-podcast vorbei und teilt unseren kleinen Podcast gerne unter anderen Literaturnerds weit und breit. Sämtliche Links zu meiner Gästin und unserem Gespräch gibt es wie immer in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß bei Elise, Jane und Persuasion. Hallo liebe Elise, herzlich willkommen bei Vampire.
Hallo.
Sehr schön, dass du uns heute aus Luxemburg zugeschaltet bist. Wir werden immer internationaler mit Vampire. Das finde ich voll schön. Elise. Ich möchte heute mal anfangen. Normalerweise frage ich immer meine Gästinnen nach ihrem persönlichen Bezug zu der Autorin, über die wir sprechen. Aber ich wollte dir heute einfach mal gerne kurz was vorspielen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Und mal schauen oder hören, was das bei dir auslöst. Warte mal, ich hoffe, das klappt jetzt. Du hast schon sehr laut gekichert.
Ja, da muss man ja gleich lachen.
Was fühlst du, wenn du das hörst? Also für alle, die nicht wissen, worum es sich da handelt, möchtest du es uns kurz verraten?
Ja, das ist der Titelsong oder die Titelmusik der Verfilmung von Pride and Prejudice, der BBC, oder?
Ja, BBC 1995.
Mit Colin Firth als Mr. Darcy, eine sehr sorgfältige Verfilmung, wie ich finde, wirklich auch also in großen Teilen texttreu, aber mit dieser einen wirklich sehr lustigen Ausnahme, dass Mr. Darcy da in Unterwäsche nass aus seinem Teich steigt. Das steht nicht im Buch und es hat sich noch nie jemand darüber beschwert.
Das ist auch, glaube ich, das, wofür diese Verfilmung mit am berühmtesten ist. Aber das war jetzt nämlich schon so direkt der Einstieg und Eisbrecher in unser heutiges Gespräch über Jane Austen. Ich muss zugeben, bei meiner Vorbereitung bin ich ein bisschen in einen Hasenbau gefallen. Man könnte ja
Also das hat ja auch in der Literatur und im Feuilleton und in der Literaturgeschichte und in der Kulturgeschichte schon sehr viel mehr Leute als wir getan, sich wahrzu irgendwie verhaspeln in der Exegese von Jane Austen und drüber zu sprechen und drüber zu nachzudenken und zu analysieren. Aber wie ist sie in dein Leben getreten? Weißt du das noch? Kannst du dich noch daran erinnern?
Das weiß ich tatsächlich noch. Ich habe als Luxemburgerin relativ spät angefangen, Englisch zu lernen in der Schule. Mit 14, glaube ich, also in der 9. Klasse. Und das war frustrierend, weil man in dem Alter natürlich gerne schnell gut Englisch können möchte, damit man die Filme sehen kann und die Bücher lesen kann. Und es ging nicht schnell voran. Und ich war dann im zweiten Jahr Englisch so frustriert, dass ich mir gesagt habe, so, jetzt reicht's. Jetzt lese ich Klassiker, weil mir dieses Textbook Englisch da, das hat mir nicht so gefallen. Und dann bin ich auf gut Glück in die Buchhandlung und habe einfach, also wirklich, glaube ich, ein bisschen wahllos, zwei Bücher aus dem Regal gezogen. Und eins davon war Sense and Sensibility, das ich dann gelesen habe. Und also ich habe natürlich nichts verstanden, das ist völlig klar. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert über dieses Wort Acquaintances. Und das ist heute immer noch so eins der schönsten englischen Wörter. Das perlt so irgendwie von der Zunge. So, das war der Anfang. Und dann habe ich in der Schule ein bisschen von Jane Austen gehört. Wir haben es nicht gelesen. Und an der Uni ist sie mir dann wieder begegnet mit Emma. Also eigentlich random, so in einer Vorlesung. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Moment, und habe mir eine Werkausgabe geholt. Und seither hat sie mich nicht mehr losgelassen.
Das heißt, sie ist dir tatsächlich über den Text begegnet. Das ist ja heute, also heutzutage schon geradezu verwunderlich, weil eben, wie wir auch gerade schon im Einstieg sagten, es gibt ja gefühlte 1 Million Verfilmungen, Neuinterpretationen. Junge Menschen heutzutage kommen, glaube ich, tatsächlich zuerst über ihre Filme oder über die Filme, Verfilmungen der Werke an sie. Also sie ist dir wirklich bei Sense and Sensibility mit dem Text begegnet.
Ja, stimmt. Und das ist ein lustiger Zufall eigentlich, weil es dann nicht so viel später die Verfilmung gab von
mit Emma Thompson.
Genau. Und ich kann mich erinnern, dass die Englischlehrerin das empfohlen hat. Ich habe mir die aber gar nicht angesehen damals, diese Verfilmung. Das hat mich nicht interessiert. Ich hatte, also diese Kostüme haben mich immer so abgeschreckt. Und mein Eindruck vom Buch war mehr, da geht es darum, dass Menschen sprechen und nicht, wie sie aussehen, welche Locken sie haben und so. Aber wie gesagt, ich hab wenig verstanden, glaube ich. Ich habe den Humor von Jane Austen gar nicht richtig verstanden, natürlich, beim ersten Lesen. Dazu konnte ich nicht gut genug Englisch. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum sie mir so nah ist, weil ich diesen Humor so mag.
Ja, das geht mir auch so.
So eine richtige Wärme eigentlich, mit der sie über ihre Figuren schreibt oder sie in die Geschichte hineinschreibt, mit der großen Ausnahme, über die wir, glaube ich, heute auch sprechen wollen, dieses große satirische Talent, das man dann in ihrem letzten Roman erfahren kann in Persuasion.
Ja, Persuasion, genau, wir wollten uns ja ein bisschen auf Persuasion konzentrieren, aber wie ich schon sagte, bei der Vorbereitung bin ich so ein bisschen selber in eine Spirale geraten, meiner eigenen Jane Austen Liebe und Begeisterung, denn bei mir war es so, dass sie mir tatsächlich, glaube ich, zuallererst auch im Film begegnet ist und ich dann erst verstanden habe und tatsächlich im Film Clueless mit Alicia Silverstone, der aus den Mitte der 90ern, glaube ich, auch ist. Und ich da erst dann verstanden habe, dass es eine Emma-Verfilmung ist und ich dann erfahren habe, es gibt ein Buch, das heißt Emma, das ist von einer Autorin, die heißt Jane Austen. Und dass sich das aber so übersetzen ließ in mein damals jugendliches Zeitalter, frühe Mitte der 90er, das hat mich wahnsinnig begeistert. Das fand ich unglaublich toll. Und dann habe ich auch angefangen, diese Bücher zu lesen, aber eben auch nicht viel verstanden auf Englisch und mir haben die deutschen Übersetzungen nicht besonders gefallen, weil die nämlich genau das nicht transportiert haben, was du auch gerade erwähnt hast, nämlich den Humor. Und ich frage mich ein bisschen, also jetzt sind wir schon so in einer totalen Spezialistendiskussion eigentlich angekommen, obwohl wir noch nicht mal 5 Minuten sprechen, was mich ja auch einfach immer so ein bisschen stört. also du lebst in Luxemburg, ich in Deutschland, aber in der Exegese oder in der Rezeption von Jane Austen in der deutschen Literatur kommt sie eigentlich nicht vor, außer als eine Fußnote. Und es immer so ein bisschen despektierlich behandelt wird. Gleichzeitig wird sie aber immer und immer und immer wieder herangezogen, gerade auch von Autorinnen, von Frauen. Wo siehst du da den Grund, dass es da so ein Graben gibt zwischen dem eigentlichen Literaturverständnis von der Literatur und der Wichtigkeit von einer Autorin, die im ausgehenden 18. Jahrhundert angefangen hat zu schreiben?
Das könnte mehrere Gründe haben. Und ich glaube, einer der Gründe oder vielleicht der interessanteste Grund liegt in dieser Literatur selbst. Jane Austens Geschichten sind ja also großartige, geniale Ablenkungsmanöver. Da wird ja die ganze Zeit, also tatsächlich über ganz viel Quatsch und Oberflächliches geredet. Und es geht ja wirklich darum, da die Zwischentöne zu hören. Und wenn man sich darauf nicht einlässt, dann muss man sagen, da passiert nichts oder sehr, sehr wenig. Das sind dann so Marriage Plots. Und die Leute gehen nach Hause und ja, worum ging es denn jetzt da eigentlich? Und was ist denn da eigentlich passiert nicht? Und da, das ist so eine ganz, so eine sehr behütete Atmosphäre in diesen Büchern, wo äußerlich einfach nicht viel los ist. Und wenn man das in den Film dann überträgt und das nicht gut macht, was ja leider einige Verfilmungen machen, dann verkommt das zum Kostüm-Kitsch. Und das prägt natürlich, weil diese Filme so beliebt sind, das Bild von Jane Austen nach außen. Und ich glaube, dass da ganz viele mit Vorurteilen einfach an die Lektüre herangehen oder gar nicht an die Lektüre herangehen, weil sie denken, naja, wenn das so auf den Filmen durchdekliniert wurde und in Serien, dann ist das vielleicht auch schon dann verstanden und durchgekaut und vorbei.
Ich wünschte, ich hätte das Wort geniale Ablenkungsmanöver vor einigen Monaten zur Hand gehabt. Das ist nämlich eine unglaublich gute Beschreibung, als ich mit einer jungen Kollegin über meine Begeisterung für Persuasion gesprochen habe und dass ich finde, dass das eins der großartigsten Porträts von Weiblichkeit, von Familie, Verpflichtungen, also vom subtilen Bösen überhaupt ist. Und sie dann irgendwie nur sagte so, ja, aber da besuchen sich doch Leute die ganze Zeit nur.
Ja, das stimmt ja auch. Eine fällt von einer Mauer. Das ist so das Größte und Schlimmste. Und dann müssen sogar noch Berichte über diesen Sturz abgeglichen werden, um herauszufinden, ob man wirklich alle Details da mitbekommen hat. Ja, stimmt. Aber sonst ist das eigentliche Geschehen ist in den Hintergrund gedrückt und wird überlagert von allem möglichen Quatsch. Und also, es geht auch tatsächlich viel um Quatsch, weil ja eine der wichtigsten Figuren, der Vater von Anne Elliot, Sir Walter, der ist ja unglaublich dumm. Und also ich glaube, dass viel damit zu tun hat, nicht, dass immer diese dummen Figuren, diese eitlen Figuren, die müssen so eingehegt werden. Und das bringt ganz viel sprachlichen Aufwand mit sich.
Was ist mit Persuasion? Warum fasziniert uns das so? Also, oder dich jetzt im Speziellen auch, weil du auch gesagt hast, lass uns über Persuasion sprechen.
Ja, ich glaube uns.
Also uns, ja.
Ich glaube, das ist ein Buch, das diese Märchenwelt von Pride and Prejudice einfach hinter sich gelassen hat, bis auf das Ende, dass er so unwahrscheinlich und kitschig ist, dass man es nicht als wahres Ende ernst nehmen kann, nicht? Das ist ja einfach die große Wunscherfüllung, die da am Ende stattfindet. Aber ich glaube, das ist einfach die Innerlichkeit der Figur ist unglaublich interessant und spannend, auch für die Zeit. Das gibt es in nicht so vielen Romanen, also wenn wir jetzt so vergleichen würden mit dem, was in der deutschen Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts los ist, vor allem im Roman. Also diese so psychologische Innerlichkeit wirklich dieser Figur empfinde ich als sehr, sehr interessant. Und was ich auch interessant finde, ist wirklich die Bösartigkeit des Umfelds, das da geschildert wird. Und eine Figur, die Bösartigkeit des Vaters, der Schwestern wahrnimmt, aber ohne sich davon umwerfen zu lassen. Das ist so eine richtige Charakterheldin. Und das finde ich sehr einnehmend. Es ist die einzige Chance, die diese Figur hat. Sie hat keinen Handlungsspielraum. Sie hat keine Macht in der Welt. Sie muss sich an andere halten. Sie ist völlig abhängig. Aber sie bewahrt sich diese charakterliche Integrität. Und das ist vor allem eben im Kontrast zu dem wirklich abscheulichen Verhalten der Umwelt, also dieses sozialen Umfelds, beeindruckend.
Was ja bei Persuasion, also wir können mal ganz kurz die Handlung abreißen für Menschen, die es nicht kennen. Es gibt die Heldin Anne Elliot und das bekannte Austensche, dem bekannten Austenschen Plotabsprung, sage ich mal. Eine Familie aus guten Kreisen ist der Armut verfallen und muss sich jetzt einschränken. Und aus diesem Grund, Sir Walter, den du auch gerade schon erwähnt hast, muss seinen Landsitz aufgeben. Und in diesem Zug, weil die Familie diesen Landsitz verlässt, wird Anne auch aus diesem Milieu herausgelöst und ist zunächst mal bei der einzigen verheirateten Schwester und deren Familie kommt sie unter. Und die Familie wird so ein bisschen nomadisch durch die englische Upper Class geschickt. Dann gibt es eine Liebesgeschichte, die nicht sein sollte, die auch den Titel gibt, dass Anne in jungen Jahren verliebt war in einen jungen Marineoffizier, Colonel Wentworth, der dann nun Jahre später mit verdrehten Machtverhältnissen wieder in ihr Leben kommt. Anne ist jetzt verarmt, Colonel Wentworth hat es zu Reichtümern gebracht. Und warum es nicht sein sollte, ist, weil Anne in jungen Jahren überredet wurde, she was persuaded, dass sie auf was Besseres warten soll. Aber am Ende ist sie als alte Jungfer geendet und hat sich ewig nach Colonel Wentworth verzehrt. Was mir so auffällt, ich habe es jetzt auch noch mal im Zuge unserer Vorbereitung oder meiner Vorbereitung auf das Gespräch noch mal mir vorgenommen, ist, also was mir zum Beispiel an Pride and Prejudice immer wahnsinnig gut gefällt und weswegen ich es immer und immer und immer wieder heraushole, ist, das ist perfekt geplottet. Da kann dir jedes Drehbuchseminar, glaube ich, nichts besser beibringen, als Pride and Prejudice wirklich Stück für Stück auseinanderzunehmen und es dir anzuschauen. Und man sich eben denkt, Jane Austen hat natürlich in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwas vom Plot gehört, während sie arbeitete. Und ich weiß nicht, ob sie es intuitiv gemacht hat. Der Roman als solches war ja auch noch gar nicht in der modernen Form, wie wir ihn heute kennen, erfunden. Also denke ich manchmal, vielleicht war sie die Erfinderin des Plots eigentlich. Weil selbst wenn man die Bronte-Schwestern herannimmt, die so ein bisschen zeitgleich mit ihr gearbeitet haben, funktionieren diese Romane ja vollkommen anders. Aber Pride and Prejudice und auch Sense and Sensibility sind wirklich perfekt geplottet. Persuasion fällt so ein bisschen aus dieser Plot-Genialität heraus. Und da bin ich nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es ist ja auch erst posthum veröffentlicht und man weiß nicht so richtig, war es eigentlich fertig. Meinst du, sie wollte es noch überarbeiten? Das ist jetzt so ein bisschen so eine Hypothese. Oder ist es eigentlich so genial, wie es ist? Weil es ist ja schon, also ja.
Also für mich ist es gut, wie es ist, aber also ich sehe, was du meinst. Ich glaube, man muss sich da vor Augen halten, dass sie ja Pride and Prejudice wirklich über viele Jahre immer wieder überarbeitet hat. Ne? Also es ist ja nicht nur so 3-4 Jahre, sondern ich glaube 12 Jahre oder so hatte sie Zeit, bis das veröffentlicht wurde. Und sie hat ja auch selber über dieses Buch gesagt, dass sie sehr viel darin herumgeschnitten hat. Es tut weh zu wissen, dass es da also rausgeschnittene Kapitel gibt, die wir nie zu Gesicht bekommen werden. Und Persuasion, das war eine eher kurze Sache dann, nicht? 2-3 Jahre, glaube ich, und dann ist sie gestorben. Ja, schwer zu sagen. Also der Titel scheint ja auf jeden Fall nicht original zu sein. Also den hat der Bruder ausgewählt, wenn ich das richtig weiß. Aber ansonsten glaube ich, dass die Figuren eigentlich die psychologische Kontur haben, die sie für diesen Roman brauchen. Und vielleicht ist das sogar das Ansprechende an dem Roman, dass diese Figuren so stark herausgearbeitet sind in diesen Konturen, dass es nicht nochmal abgeschwächt Also da gerade, wenn du dir die ältere Schwester da anschaust, die ist ja richtig böse und die jüngere Schwester auch, die ist so missgünstig und auch dumm. Nicht widerspricht sich wirklich die ganze Zeit, nicht so sagt, was ist das denn für eine Mutter, dass sie ihre Kinder da für einen ganzen Monat zu anderen Leuten schickt und sagt dann im gleichen Atemzug, ich kann aber auch zu euch kommen, das macht nichts, wenn ich die Kinder 6 Wochen hier bei den Schwiegereltern lasse. Sowas, ja. Also ich glaube, das ist schon attraktiv, weil es, ja, das weiß man natürlich nicht, weil es bis an einen Punkt geht, wo diese Figuren fast zu Karikaturen werden. Sir Walter ist ja eigentlich eine Karikatur, aber ist gerade noch so als Mensch zu glauben. Und das finde ich spannend, so, das wirkt irgendwie auf mich so sehr frisch.
Sie hat das ja mit diesen...
Oder was sind...
Nee, bitte.
Was sind denn so für dich... Also Desiderata, was würdest du dir noch wünschen von Persuasion? Was sollte der Roman noch leisten?
Naja, also tatsächlich geht es mir ähnlich wie dir, dass mir das Ende nicht so schmeckt. Nicht, weil ich kein Happy End mag. Ich mag all die Happy Ends, die sie in all ihren Romanen immer uns serviert. Man möchte es ja auch wirklich gerne. Aber ich auch das Gefühl habe, vielleicht... Hätte sie es überarbeitet, wäre es vielleicht nicht so gekommen. Also weil ich auch eben das Gefühl habe, dass es nicht konsequent ist, in dem, wie der Roman gedacht ist. Gleichzeitig geht es mir aber auch wie dir, dass ich eben vor allem diese Anne Elliot als eine unglaublich geniale Figur empfinde, die ich auch in keiner Weise so vergleichbar irgendwo in der Literatur finde. Weder zu derselben Zeit oder zur ähnlichen Zeit, wie Jane Austen selber geschrieben hat, schon mal gleich gar nicht. Und selbst heute habe ich nicht das Gefühl, dass mir jetzt so spontan ad hoc eine Heldin einfallen würde, so aus den, sagen wir aus dem 20. Jahrhundert oder so. Die wir mit so, also die führt ja ein unglaublich tristes Leben. Sie ist umgeben von, also sie hat nur diese Familie, sie ist umgeben von einer wirklich Boshaftigkeit, die ihresgleichen sucht. Der Vater ist einfach schrecklich. Die Schwestern sind furchtbar, dann hat sie kein Geld, sie hat kein, also eben all das, was ich ohnehin an diesen ganzen Austen-Frauen immer toll finde, ist, dass halt diese ökonomische Realität von Frauen immer wieder thematisiert wird und dass es immer um Geld geht und dass dieser Pragmatismus von den Frauen, das mag ich auch an Eleanor Dashwood aus Sense and Sensibility so sehr, die ja so ein bisschen eigentlich so eine Anne Elliot im Anfangsstadium eigentlich ist. So. Also sie hat noch ein bisschen mehr Glück, weil sie nettere Familie um sich herum hat. Aber es geht ihr so ein bisschen ähnlich. Und diese Figur von Anne Elliot, die fasziniert mich auch total. Und es tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, dass Persuasion immer so ein bisschen vergessen wird, im Gegensatz eben zu Pride and Prejudice und Sense and Sensibility. Und deswegen denke ich, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben nicht so ein perfekter Plot ist und sehr viel obendrauf gegeben werden muss, wie jetzt gerade in der Neuverfilmung. Ich weiß nicht, ob du die schon angeschaut hast auf Netflix.
Ehrlich gesagt, ich traue mich nicht.
Ja, besser ist das. Ich habe auch auf der Hälfte aufgehört.
Ja, das ist es ja immer, dass dann, also wenn man sich diese Verfilmungen anschaut und wenn sie gut gemacht sind, dann überlagern sich ja irgendwie die eigenen Vorstellungen mit denen aus dem Film. Und wenn man Pech hat, überlagern sich die Vorstellungen, die man selber hat, auch mit schlechten Filmen. Und das ist ganz schwer, sich davon zu lösen. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, also ich habe 2 Verfilmungen von Persuasion gesehen, die mir beide nicht so gut gefallen und die ich dann deswegen auch abschreiben kann. Und ich bin ganz zufrieden mit der Vorstellung, die ich so vom Text einfach habe. Und deswegen habe ich jetzt also kein großes Bedürfnis, aber vielleicht tue ich es mir dann doch in einem schwachen Moment einmal an. Also ich bin gar nicht gegen Verfilmungen. Ich bin da auch am Anfang haben wir von dieser Pride and Prejudice Verfilmung gesprochen. Die ist sehr schön, eben weil sie so akkurat ist, auch im Kostüm. Also das ist schon schön. Ich finde aber auch die spätere Pride and Prejudice Verfilmung interessant, mit Keira Knightley in der Hauptrolle, die von Joe Wright. Finde ich interessant, weil sie die sozialen Hintergründe und auch diesen feministischen Zug so stark macht. Also die ist nicht so treu, aber auf eine andere Weise dennoch sehr treu, finde ich. Und das gilt ja auch für das gilt ja auch für die Sense and Sensibility-Verfilmung, über die wir schon gesprochen haben, die thematisiert ja auch diesen feministischen Aspekt sehr stark und fügt da ja sogar Dinge in den Text ein, um das deutlicher zu machen. Wir als Frauen können uns so wenig erlauben. Mhm. Und ihr Männer steht dann vor uns und sagt, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll.
Meinst du dieses Gespräch, was Eleanor mit oder Emma Thompson mit Hugh Grant hat, wenn sie da ausreiten, ne? Wenn sie ihm gesagt, genau, so, ihr könnt euer Geld wenigstens, ihr erbt euer Geld, aber wir können unseres noch nicht mal verdienen. Das steht tatsächlich so nicht im Text.
Genau.
Aber die BBC.
Und so ähnlich gibt es, entschuldigen.
Nee, bitte, bitte.
In der Pride and Prejudice-Verfilmung von Joe Wright gibt es auch so einen Dialog, von dem ich glaube, dass Emma Thompson ihn geschrieben hat, wenn ich mich richtig erinnere. Die Freundin von Elizabeth Bennet, die
Charlotte.
Mr. Collins hat, genau. Die unterhalten sich, da gibt es so eine Szene, wo Elizabeth Bennet auf der Schaukel sitzt.
Ja.
Und die Freundin zu ihr kommt und dann so sagt, ich bin so und so alt. Ich bin eine Last für meine Eltern. Ich muss jetzt heiraten. Jetzt verurteile mich nicht, weil ich diesen Trottel da heirate. Das ist ein gutes Auskommen. Und auch das steht so nicht im Buch. Mhm. Aber es trifft die Sache, glaube ich, sehr gut.
Ja, also in Pride and Prejudice zumindest sind, also genau in dieser Verfilmung, in der BBC-Verfilmung, von der wir jetzt auch schon oft gesprochen haben, die ist ja wirklich sehr texttreu und die haben, also vielleicht aber auch, weil es das Format einfach ist, dass es halt ein Mehrteiler ist, der über sehr viele Stunden geht. Ich glaube, insgesamt sind es 6 Stunden oder so. Die geben natürlich viel Raum, den Text irgendwie zur Geltung zu bringen. Und ich finde, das ist auch wirklich so mit Abstand die Verfilmung, die den Text als solchen am besten zur Geltung bringt, was mit Sicherheit auch an den Schauspielern liegt, weil da kommt auch der Witz, der, wie ich finde, in dieser Keira Knightley-Verfilmung wirklich fast fehlt, weil diese ganze Romantik irgendwie so in den Vordergrund geschubst wird. Aber der Witz kommt einfach in dieser anderen Verfilmung so viel besser zur Geltung. Was ist denn, mal so ganz, ganz blöd gesagt, deine Lieblingsfigur unter den, also ist es wirklich Anne Elliot oder geht es, also es ist ja ein wahres Tableau an wunderbaren Figuren, die sie uns irgendwie geschenkt hat.
In Persuasion, meinst du?
Grundsätzlich im Austenschen Gesamtwerk.
Oh je, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Anne Elliot schon, also der fühle ich mich schon am verbundensten, einfach weil sie so, also ich würde das gern können. Ich würde gerne auf die Welt schauen oder auch nur auf mein soziales Umfeld und alles genauso sehen, wie es ist. Das kann man ja so sagen in Bezug auf den Roman, weil es immer auch diese autoriale Erzählinstanz gibt, die uns sagt, was tatsächlich passiert. Also alles genauso sehen, wie es ist, aber die nötige Distanz dazu haben, um nicht auszurasten. Das finde ich irgendwie, das wäre ein sehr nützlicher Skill.
Das möchtest du im Leben haben oder in deiner Arbeit als Schriftstellerin für deine Arbeit und für deine Texte? Oder
Nein,
beides?
Leben natürlich. Im Leben natürlich, weil für die Arbeit würde ich mir dann eher anschauen, wie Jane Austen das macht. Die ist ja unglaublich gewieft, die hat so viele Tricks drauf. Ist eigentlich unglaublich dafür, dass der Roman zu der Zeit einfach noch nicht so alt ist als Form oder nicht diese Form von Roman. Also so etwas eben wie man es schafft, so durch so etwas wie eine autoriale Instanz, die aber sehr zurückhaltend ist, außer eben wenn sie wirklich in Erscheinung tritt, dann haut sie einem wirklich so Sprüche um die Ohren. Und dann so wie man das abgleicht mit verschiedenen Figurenperspektiven und so personalen Einblicken in die Welt der Figuren. Das finde ich immer sehr, sehr klug gemacht, weil da hat man ja sehr viel Spielraum in der Bewertung der Figuren. Sind die so oder werden die nur so gesehen und warum? Was sind da die Motive? Warum schätzt jemand zum Beispiel diesen Mr. Elliot in Persuasion, diesen Erben, der da auftritt, warum denkt da jemand, das wäre der tollste Mann der Welt? Anne Elliot denkt aber so, nee, an dem ist irgendwas nicht richtig. Und sowas ist dann auf einmal möglich. Und das, da würde ich sagen, für die Arbeit finde ich vor allem das Perspektivenspiel besonders spannend.
Jetzt hast du es eigentlich schon vorweggenommen, meine Frage, wo ich dich fragen wollte, was fließt denn aus deiner Jane Austen-Lektüre quasi in deine Arbeit ein? Ich habe ja, du hast mir ja netterweise ein Theaterstück geschickt, was du geschrieben hast, Under the Sun. Das ist zweisprachig, Luxemburgisch und Englisch. Ich habe mich ein bisschen versucht an der Lektüre des Luxemburgischen. Es hat auch mal besser, mal weniger gut geklappt. Aber vielleicht, weil ich mich jetzt auf unser Gespräch vorbereitet habe und weil ich jetzt so in diesem Austen-Ding irgendwie drin war, habe ich es gelesen vor 2 Tagen und dachte so, hey, das ist ja so voll Jane Austen.
Ja, schon auf eine andere Art noch eigentlich, weil Jane Austen ja auch sehr gut darin ist, uns nicht vergessen zu lassen, dass so die eigenen kleinen persönlichen Probleme uns viel, viel näher sind als das Weltgeschehen oder Probleme, die die Gesamtgesellschaft betreffen. So, und dieses Theaterstück macht genau das im Kleinen. Das ist, ja, ich muss eigentlich selber ein bisschen böse sagen, das ist eigentlich ein bisschen Corona-Literatur. Also eine Überlegung auch über Isoliertheit, Isolation und wie man überhaupt noch Kontakt zu einem Menschen aufbauen kann in einer solchen Situation. Und da wollte ich eigentlich zeigen, nicht was passiert, wenn man zwei eigentlich am Anfang Fremde aufeinander loslässt in so einer Bubble, in der es viel größere Probleme gibt als ich bin allein und möchte in den Arm genommen werden. Die vergessen das nämlich immer wieder. Nicht? Die vergessen immer wieder, was eigentlich draußen vor der Tür los ist. Ich habe da so eine fiktive Katastrophe aufgebaut. Das findet nicht in Corona statt. Aber das ist wirklich, würde ich sagen, also schon auch ausdrücklich oder sehr bewusst abgekupfert, will ich nicht sagen. Aber das ist ein Trick, den
inspiriert. Den Austen
benutzt. Ja, sagen wir inspiriert. Also ein beliebter Trick. Sie spielt ja so wirklich so ganz leise immer auf so gesellschaftliche Sachen an, auch auf die Position jetzt von diesem Sir Walter. Der hat ein politisches Amt. Das wird in einem halben Nebensatz gesagt. Nicht immer, wenn er nach London fährt, hören wir nur, wie gerne er dort ist, weil er sich gerne mit Leuten unterhält und auf Partys geht.
Leute besucht.
Aber er hat ein politisches Amt. Genau. Und welche Mode wird jetzt gerade getragen? Aber er hat ein politisches Amt, dem er nicht nachkommt. Also er arbeitet nicht für seine Stellung. Und ja, man kann Persuasion, glaube ich, sehr gut auch als wirklich umfassende Kritik am Adel und an dem politischen System, das an so Adel und Vorstellung von Adel festgemacht ist, lesen.
Ich glaube, vielleicht hat dein Stück mich auch deswegen, was du gerade sagtest, diese beiden Charaktere befinden sich eben in Isolation aus einer fiktiven Katastrophe. Vielleicht ist es auch das, weil im Grunde geht es ja den Jane Austen'schen Helden nicht anders. Die sind ja auch immer isoliert, obwohl sie sich den ganzen Tag besuchen. Aber sie müssen sich auch Briefe schreiben. Deine beiden Figuren texten die ganze Zeit und es gibt Missverständnisse und es gibt irgendwie also diese Frage nach, wie kommuniziert man, wenn man miteinander isoliert ist und wie fordert man eigentlich ein, was man gerne braucht, möchte aber nicht zu viel zeigen. Das finden wir ja in diesen ganzen Romanen auch immer wieder, wenn sie sich Briefe schreiben, Notizen hinterlassen, in Sense and Sensibility, wo Edward, wie heißt er noch gleich, die ganze Zeit eigentlich drum herum scharwenzelt, dass er verlobt ist, aber Eleanor Dashwood es nicht weiß und sich immer nur mit so Häppchen begnügen muss. Das fand ich auch einfach sehr schön. Also da habe ich so ein bisschen eine Verbindung gesehen. Aber das, was du sagst, das sehe ich auch auf jeden Fall. Das spielt ja auch in Mansfield Park zum Beispiel eine Rolle, wo der Hausherr, ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt, Sir Thomas irgendwas, der ja immer in die West Indies fährt, wo er Plantagen hat und Fanny Price das dann irgendwann in Briefen sieht und ihn dann, glaube ich, auch mal zumindest einmal kurz konfrontiert. Und Mansfield Park ist ja so ähnlich wie Persuasion, so eher das Austen'sche Spätwerk, wo man denkt, vielleicht ist sie da politisch halt ein größeres Bewusstsein bekommen als etwas reifere Autorin. Aber im Grunde, weiß ich nicht, spielen ja die politischen Begebenheiten auch in den anderen Romanen, aber immer nur im Hintergrund eine Rolle, ne?
Kein Wunder, die Frauen können ja gar nicht mitmachen. Also sie können ja eigentlich nur die Zeitung lesen und sich auf das verlassen, was andere sagen, und müssen dann in ihrem kleinen sozialen Raum mit Männern interagieren, die zum Teil eine unglaubliche Welterfahrung haben. Und womit gleichen sie das aus? Manchmal mit so Belesenheit. Also viele der Figuren lesen ja auch wirklich viel und versuchen auch über die Lektüre dann so Kontakte zu knüpfen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist so etwas, also was ich total bedrückend finde, sich das vorzustellen, dass da ein Mann kommt, der um die halbe Welt gesegelt ist, meinetwegen, so diese Marineoffiziere zum Beispiel, und die sich dann unterhalten müssen mit Frauen, die noch nie weiter als 20 Kilometer aus ihrem Heimatort gekommen sind. Und da wundert das auch nicht, und das ist dann auch nachvollziehbar, dass dann so ein Captain Wentworth nach, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahren zurückkommt und seine frühere Liebe nicht mal richtig erkennt. Also das ist einfach so, das ist eine andere Welt, der weiß gar nichts mehr damit anzufangen und muss sich da wieder eingewöhnen in dieses klein 15 Minuten in einem Vorzimmer herumstehen und eine Tasse Tee trinken. Und das ist also unglaublich eigentlich, mit welcher Last und welchem Gepäck diese Figuren in diese unscheinbaren, oberflächlichen Gespräche hineingehen.
Das sieht man ja an Lizzie Bennet, finde ich immer sehr schön, weil die wird ja so als die große Leserin immer wieder charakterisiert. Auch da gibt es ja auch diese schöne Szene, die auch in der Verfilmung sehr schön ist, aber ich habe sie auch im Buch jetzt gerade nochmal nachgelesen, wo Caroline Bingley, die Schwester von Mr. Bingley, dann sagt, was ein Accomplished Lady ausmacht, und dann sagt, ja, die muss nähen können und Klavier spielen können und Französisch sprechen und so weiter. Und ich weiß auch, dass mich das, also immer wenn ich mir diese Situationen vorstelle, jenseits dessen, wie anstrengend das gewesen sein muss, immer auf diesen unbequemen Stühlen zu sitzen und Tee trinken zu müssen, stelle ich es mir auch unfassbar langweilig vor, bei jeder Gesellschaft, also auf beiden Seiten, sowohl von den Männern, was du jetzt gerade gesagt hast, diese etwas weltmännischeren Typen, die eben Positionen hatten, die gereist sind, aber auch seitens der Frauen dann bei diesen Dinnern immer sitzen zu müssen, Karten spielen zu müssen und sich über das Wetter zu unterhalten. Und da kriege ich wirklich Beklemmungen. Und das ist wiederum ein Grund, warum ich denke, warum wird das nicht gesehen, wenn wir heute über Jane Austen sprechen, wie unglaublich detailverliebt sie da schon angeklagt hat, wie Frauen leben, oder?
Mhm. Genau. Und das ist ja auch dadurch, dass es sich auf den ländlichen Raum beschränkt, bekommen wir gar nicht mit, was in Wahrheit in England los ist, in den Städten. Nicht, dass die industrielle Revolution ist in vollem Gange. Jedes Jahr kommt irgendwie eine neue Innovation bei den Webstühlen heraus. Und das spielt da wirklich, und das spielt ja überhaupt keine Rolle. Das Einzige, wo es dann eine Rolle spielt, ist, welchen Stoff habe ich für meine Kleider zur Verfügung. Das ist alles irgendwie, wenn Sie über Stoff sprechen. Da wird das so, das ist das, so wie es mich persönlich berührt. Aber sonst bekommen Sie davon überhaupt nichts mit. Und das ist, das ist normal auf eine Art, in einer Zeit, in der es keine Bilder gibt, die ihnen das da auf ihren Landsitzen vermitteln könnten, und auch die Zeitungen ja nur so und so viel vermitteln. Und dann hat man natürlich so ein Klischee von der Frau als dem schönen Geschlecht. Also Hauptsache, kann hübsch singen, ein bisschen Klavier spielen, und das war's dann. Das war's dann. Und das Schöne ist, finde ich, dass dann, wenn man sich das Leben von Jane Austen aber anschaut, immerhin hat sie das Spiel nicht mitgespielt. Sie hat ja nicht geheiratet. Also sie hat da nicht mitgemacht bei diesem auf jeden Fall jetzt heiraten, damit man abgesichert ist. Und es ging ja sicher nicht immer gut damit. Sie war ja völlig abhängig von ihrem Bruder am Ende ihres Lebens.
Ich habe auch gelesen, dass posthum ihre Schwester wohl einen großen Teil, wenn nicht den größten Teil ihrer Briefe und Mitteilungen und Tagebücher verbrannt hat, nicht so Max-Brot-mäßig, sondern tatsächlich, um die Reputation der Familie zu schützen, weil in den Briefen wohl ganz oft eben davon die Rede ist, wie verlogen, wie bigott alles ist, und dass es vielleicht hier und da doch mal nicht alles so gut ist, wie es vielleicht an der Oberfläche immer postuliert wurde. Das, also sie ja auch aus einer Pfarrersfamilie kam. Ihr Vater war ja auch Pfarrer und der Pfarrer als solches, ich meine, das ist auch totales Klischee, aber das wissen wir ja auch alle, der Pfarrer als solches in ihrem Werk spielt ja eine unglaublich große Rolle, weil es sind immer Witzfiguren in jedem einzelnen Roman, außer tatsächlich in Persuasion, da gibt es keinen Reverend oder keinen Clergyman, aber in allen Romanen gibt es diese wahnsinnige trottligen Pfarrer als Witzfiguren und dass sie sich da auch, also dass sie sich das getraut hat, dass diesen Berufsstand als das zu entblößen, was er eben damals ganz oft war, nämlich so ein bisschen so als Notparksituation für die Söhne, die nichts anderes konnten, die nicht geerbt haben, die vielleicht auch so ein bisschen das Vermögen der Familie versoffen haben und so, dass man die halt in der Kirche geparkt hat. Und das erfahren wir alles von ihr.
Mhm. In Persuasion gibt es einen, der Pfarrer werden will. Das ist so ein Cousin.
Ach, Henry Hayter.
Henry oder Charles Hayter.
Charles Hayter.
Egal, ja. Der möchte das werden und der wird deswegen verachtet von Annes Schwester. Das ist kein richtiger Umgang für sie. Also die will ja nie mit dem in einem Raum sein und findet den ganz furchtbar, obwohl man diesem Mann überhaupt nichts vorwerfen kann. Der möchte das wirklich werden und der sieht das als eine ehrbare Stellung, aber wird dann verachtet dafür. Also das spielt dann vielleicht auch noch mit. Vielleicht so auf der einen Seite, ich mache mich darüber lustig, auf der anderen Seite ist mir aber auch klar, dass das für Menschen von einem gewissen Stand auch tatsächlich so ein Witz ist als Karriere.
Also eigentlich gar keine Karriere.
Genau.
Außer
genau, Entzahlen. Aber natürlich, also man will aber auch gar nicht kleinreden. Also Mr. Collins ist eine wunderbare Figur von einer wunderbaren Dummheit und Durchschaubarkeit.
Und wie heißt er denn in Emma nochmal? Mr. Elliot? Ist das Mr. Elliot? Den finde ich auch fantastisch. Also der eben diese Dummheit, die und diese die geschwollene Brust, mit der sie dann immer so in diese Gesellschaft kommen und dann aber auch sowohl Mr. Collins als auch, ich glaube, es ist Mr. Elliot, nachdem sie dann abgelehnt werden von den Frauen, von denen sie glauben, sie müssten mit wirklich offenen Armen empfangen werden, auch dann auch vollkommen ohne zu überlegen, direkt zur nächsten Frau wechseln. Also vollkommen wahllos.
Ich glaube, so jeder Stand hat so seine Verlogenheit irgendwie nicht. Der Adel ist ganz oft, also wirklich nicht besser, sondern einfach so charakterlich verkommen, langweilig, nicht lebensfähig. Da hat man in ganz vielen Büchern, diese Vorstellung, dass Menschen einfach Glück hatten im Leben, aber eigentlich nichts dafür tun. Diese Positionen, die sie durch Glück erworben haben, auch sinnvoll auszufüllen. Gibt da ganz am Anfang, du hast ja erwähnt, ja am Anfang von Persuasion, diese finanziellen Schwierigkeiten der Familie Elliot. Das Erste, was ihnen einfällt, wie sie Geld sparen könnten, ist dann, vielleicht müssen wir dieses Jahr nicht das Wohnzimmer renovieren, dann könnten wir noch zwei Charities irgendwie abbrechen. Und wir müssen auch Anne kein Geschenk zum Geburtstag haben. So, aber da sieht man eigentlich wieder so zwischen den Zeilen, eine Funktion des Landadels war ja, sich um die Armen zu kümmern in diesem Landstrich, auf diesem Gut. Und machen die aber nicht so wirklich. Und da merkt man dann, da ist ein System kaputt, da funktioniert etwas nicht, da ist das soziale Netz einfach nicht mehr abgesichert. Und in dem Sinn wieder nicht. Das ist eine Adelskritik, dieses Buch. Also einfach ein Buch gegen ein System, das so fahrlässig Verantwortung zuteilt.
Das ist sehr schön ausgedrückt.
Wie stehst du denn? Ich lese Jane Austen immer sehr politisch. Also ich finde das wirklich interessant, wie sie das macht, auch wenn sie eben diese blinden Flecken hat, dass sie die industrielle Revolution einfach nicht mitbekommt.
Mhm. Meinst du, sie hat sie nicht mitbekommen oder sie hat sich einfach nicht dafür interessiert? Oder das war ihr, also, man ist jetzt auch wiederum geraten.
Ja, mitbekommen bestimmt. Sie hat ja Zeitung gelesen.
Mm.
Man merkt ja schon, dass sie informiert ist, dass sie sehr genaue Zeitreferenzen in die Romane einbaut. Ich würde schätzen, dass sie sich nicht getraut hat, über etwas zu schreiben, was sie nicht richtig kennt oder zu dem sie auch keinen Draht hat. Sie hat ja familiäre Verbindungen zur Marine. Also konnte da immer noch auf Berichte zurückgreifen, wahrscheinlich Fragen stellen oder so etwas. Und ich nehme an, dass sie da einfach keine Verbindungen hatte und es deswegen ausgelassen hat. Man weiß es nicht. Vielleicht war sie auch mit dem Thema überfordert. Wir wissen ja auch nicht, was in 100 Jahren die Menschen über unsere Zeit alles sagen werden. Und also welche Sachen wir nicht thematisieren, weil wir sie nicht sehen können oder nicht gut genug sehen können.
Das ist eigentlich eine total spannende Frage. Ne? Es gibt ja diesen Roman North and South von Elizabeth Gaskell, von dem ich jetzt gerade nicht so genau weiß. Der muss ungefähr auch zeitgleich mit Jane Austen oder ähnliche Zeit. Und da wird das ja, also das wird da ja komplett durchdekliniert. Die Familie aus dem Süden, die auch, also aus dem Süden Englands, die irgendwie auch großes Unglück erfährt oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, die verlieren auch ihr Geld und müssen dann nach Norden, eben nach Liverpool oder so in diese industrielle, in dieses industrielle Zentrum, wo gerade alles aufbricht und in der Fabrik Begegnung haben mit Fabriken und so etwas und dieser Kulturclash gewissermaßen. Da können wir das nachlesen, falls jemand jetzt gerne nachlesen möchte, was denn eigentlich zu der Zeit los war in England. Was wollte ich eigentlich fragen? Ach so, ja genau, weil du sagst, du liest sie immer sehr politisch. Liest du sie denn immer wieder? Also ist es jemand, den du immer mal wieder zur Hand nimmst oder gibt es Gründe? Oder es gibt ja Menschen, die sagen, ich lese einmal im Jahr, was weiß ich, Wuthering Heights oder so.
Die Zeit hätte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich lese sie tatsächlich immer wieder. Ich habe beim letzten Mal Pride and Prejudice lesen gemerkt, dass ich es mir ein bisschen kaputt gelesen habe, weil ich den Text jetzt so gut kenne, dass ich manchmal schon Sachen überspringe. Oder also man kennt das ja, wenn man Filme zu oft sieht, dass man dann mitspricht. Ich habe das bei ganz wenigen Büchern, dass ich schon weiß, jetzt sagt er das, jetzt sagt sie das. Und das macht mir dann aber nicht mehr so viel Spaß bei einem Buch, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das jetzt beiseite gelegt, aber ich habe ja auch für heute nochmal Persuasion gelesen. Und ich hatte eine unglaubliche Freude daran, obwohl ich kenne den Roman ja sehr gut, du ja auch. Ich musste manchmal richtig laut lachen, weil es einfach so witzig ist. Es ist einfach so komisch, so der neue Mieter da im Landgut der Familie, der dann Anne erklärt, er habe in seinem Dressing Room die großen Spiegel abgehängt, weil ihm das peinlich war, dass er sich von allen Seiten gesehen hat. Und also muss man doch einfach lachen, das ist unglaublich witzig und schön gemacht.
Das ist mir auch aufgefallen, als ich es wieder aufgeschlagen habe, jetzt für unser Gespräch heute. Und schon alleine der erste Satz ist schon unglaublich gut. Lass uns mal gucken, vielleicht lese ich den mal ganz kurz vor, nur damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit immer ins Blaue. Oder möchtest du ihn vorlesen? Hast du ihn vorliegen?
Nee, mach du ruhig.
Ich habe es allerdings nur auf Englisch, aber das macht ja nichts. Sir Walter Elliot of Kellynch Hall in Somersetshire was a man who, for his own amusement, never took up any book but the baronetage. Das finde ich so schön. Er liest einfach nicht.
Doch, über sich selbst.
Über sich selbst.
Das Deswegen hat er auch, in dem er vorkommt.
Auf der Welt.
Immer wieder. Auf der Welt.
Und deswegen hat er auch diese ganzen Spiegel in seinem Schlafzimmer hängen. Und es ist einfach, also ich finde, ja, wenn man diese Töne mitliest beim Lesen, oder eben, was du gerade sagtest, mit dem genialen Ablenkungsmanöver, wenn man sich eben nicht ablenken lässt von diesem ewigen, wer geht wen besuchen, wer hat wem wo Tee serviert, sondern man hat so eine Sensibilität für diese wunderbare Ironie und für diesen wunderbaren Witz, dann kann ich nicht verstehen, warum wir sie nicht eigentlich den ganzen Tag lesen, feiern, zitieren, ihr Denkmäler errichten, so wie die Engländer das tun. Aber sie gehört ja auch den Engländern, sie gehört ja nicht den Deutschen. Wir errichten ja nur Goethe- und Schiller-Denkmäler.
Ja, was witzig ist, nicht, weil Schiller und Jane Austen ja ungefähr Zeitgenossen sind. Das stimmt. Schiller konnte auch nicht so gut Romane schreiben. Und Jane Austen hat nicht versucht, fürs Theater zu schreiben, soweit wir wissen. Aber ich wollte nur noch kurz was sagen zu dieser ersten Seite. Das ist ja schon sehr schlau gemacht. Das ist nicht nur witzig, weil Jane Austen gibt uns da diesen fiktiven Stammbaum von Sir Walter. Da stehen dann die drei Töchter drin, aber auch Und da ist eigentlich schon das, die Bewertung der Figur und auch dessen, wofür sie steht, zu Ende. Da steht nämlich auch a stillborn son.
Mhm.
Also diese, das ist zum einen der Schlüssel für die Intrige, für den Plot, weil wir da diesen Erben brauchen und die ganzen Unsicherheiten aufkommen, was passiert, wenn Sir Walter nochmal heiratet. Aber man kann das auch so lesen, dieses Prinzip des Adels, wie Sir Walter es verkörpert, ist zu Ende. Das geht nicht so weiter.
Mhm.
Es ist einfach
wie Schluss. Wie bei den Buddenbrooks.
Mhm, genau.
Wie dann so die Linie gezogen wird von dem Kleinen, genau. Wie heißt er gleich? Hanno.
Hanno, ja, ja, genau. Aber das ist 100 Jahre später.
Mhm.
100, also 100 Jahre später, da hat man die Psychoanalyse schon durch und kann auf ganz andere Weise in Figuren und Konflikte hineinschauen. Also Thomas Mann hatte da schon den glücklichen Vorsprung sozusagen an Wissenschaft. Jane Austen musste das alles aus sich selbst herausholen.
Ja.
Und das ist so beeindruckend.
Ja, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ob sie denn nicht eigentlich gefeiert werden müsste, schon alleine als die Erfinderin des modernen Plots, weil ich nicht sehe, dass irgendjemand vor ihr und vor dem Erscheinen von Pride and Prejudice schon einen Roman in der Form so geplottet hat, weil deswegen, ich auch glaube, deswegen ist es auch nach wie vor so attraktiv für Verfilmungen, weil es eben, also weil du nichts dran machen musst. Du kannst es eigentlich so auf die Leinwand werfen, nur du musst es eben richtig besetzen und so weiter. Es ist also, ja, es hat ja seinen Grund, warum es nach wie vor reizt und jetzt im Moment so woke neu verfilmt wird mit Emma und mit Persuasion, mit so jungen Mädchen, die ihren Feminismus alle so wahnsinnig in den Vordergrund stellen. Und ich will jetzt nicht für dich spoilern, falls du dir die Verfilmung doch nochmal anguckst, aber deswegen hat sie mir nicht so ganz gefallen. Es ist halt, Anne Elliot ist so ein bisschen so eine 19. Jahrhundert Fleabag in dieser Verfilmung, die immer so die vierte Wand durchbricht, mit dem Zuschauer spricht und immer eine Flasche Wein in der Hand hat, die sie dann immer so ansetzen und so aus der Flasche trinkt, um ihr Misery so ein bisschen zu begießen. Und das hat so ein bisschen, das hat Reiz, aber irgendwie macht es das auch so ein bisschen tot nach einer halben Stunde, finde ich.
Beides ist legitim, oder? Also du hast ja ganz am Anfang von Clueless gesprochen.
Mhm.
Man kann beides machen. Man kann
wahrscheinlich,
ja, wie du sagst, man kann diese genialen Plots nehmen und sie auf andere Zeiten abbilden und auf andere Umfelder abbilden. Das geht schon.
Mhm.
Und das ja, kann lustig sein. Also ich habe jetzt diese Verfilmung nicht gesehen. Aber ja, ich habe eine, ich weiß nicht, ob das puristisch ist oder elitär, ich habe eine Vorliebe dafür, diese Bücher auch ein bisschen in ihrem historischen Kontext zu belassen.
Mhm.
Und sie daran zu messen, was sie für ihre Zeit konnten und eben nicht konnten.
Das ist ein schöner Schlusssatz, Elis.
Sind wir schon am Ende angelangt?
Wir haben wirklich schon wieder sehr viel geredet hier. Das ist, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn ich hier diese Aufnahmen mache.
Ja, über Jane Austen kann man auch unglaublich viel sagen, ohne, also wir sind ja keine Expertinnen. Das ist ja schon mal der Witz. Wir sind ja gar keine Expertin, wir haben gar nicht zu Jane Austen geforscht. Und dennoch gibt es einfach so viel zu sagen. Wir haben jetzt eigentlich auch fast nur über einen Roman gesprochen und den nur so angekratzt.
Also
das sollte eigentlich Freude und Mut machen, allen, die Jane Austen noch nicht so viel gelesen haben.
Und ich würde auch trotz allem allen empfehlen, die es können, es doch im Original zu lesen. Ich habe jetzt auch im Zuge unserer Vorbereitung nochmal mich in die Bücherei begeben und verschiedene Übersetzungen mir vorgenommen. Und die sind allerdings alle, also die neueste Übersetzung, die ich gefunden habe, ist von 2003. Also auch das ist schon wieder 20 Jahre her. Und ich möchte da immer nicht so urteilen über es gibt eben so mehrere, ich bin ja nun auch Übersetzerin, es gibt so mehrere Philosophien beim Übersetzen, wie textnah und wie textimmanent eine Übersetzung sein sollte. Und ich bin immer so der Meinung, dass man durchaus als Übersetzerin davon profitiert, ein bisschen Abstand zu nehmen, davon total am Text zu kleben, wenn man den Text dann nimmt, wovon er eigentlich lebt und atmet. Aber das ist eben auch so eine Generationenfrage, glaube ich, beim Übersetzen, wie man da eigentlich vorgeht. Das gleiche Problem habe ich ganz oft bei Übersetzungen aus dem Arabischen, dass ich immer denke, da das, was an der arabischen Sprache gut funktioniert, funktioniert mit der deutschen Grammatik und mit dem deutschen Vokabular einfach nicht. Und da müsste man übersetzerisch andere Wege einschlagen. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Diskussion, die ich eigentlich mit dir auch gerne noch hätte führen wollen, nämlich über deine, weil du ja nun auch, du schreibst ja auch in mehreren Sprachen und Luxemburgisch, Deutsch und Englisch. Schreibst du eigentlich auch Französisch?
Nein, das kann ich nicht. Nein, wirklich, ich kann das nicht. Das ist eine Sprache, die mir immer fremd geblieben ist, obwohl ich sie schon sehr lange spreche und lese. Also auch schreibe, weil ich im Alltag brauche ich sie ja auch. Aber ja, es ist mir immer fremd geblieben. Ja, ich glaube, es ist aber gar keine andere Diskussion, Rasha. Ich glaube, das ist genau das Gleiche wie bei den Filmen. Du hast bei der Übersetzung die Wahl, ob du das Deutsch ins 19. Jahrhundert zurückversetzen willst. Mhm. So soll das jetzt 1805 oder wann spielt der Roman sein? Oder soll ein heutiger Leser, eine heutige Leserin den Witz verstehen? Und das ist eine Vorentscheidung, die man treffen muss. Nicht? Also, und geniale ÜbersetzerInnen schaffen es ja irgendwie, das zu verbinden, indem sie lustige Wörter wie Acquaintance finden. In deutscher Entsprechung, was wäre das? Ich weiß es nicht. Wie würdest du das übersetzen, Acquaintance?
Naja, eigentlich ja Bekanntschaft, glaube ich, würde ich wählen. Das finde ich, weil es so, also es ist noch alt genug, älter als Bekannte. Aber es ist eben auch weder Nachbar noch Freund. Also Bekanntschaft, glaube ich, würde ich da wählen.
Bekanntschaft. Ja, man kriegt diese Umgangskomponente nicht so richtig mit. Ja.
Wir müssen uns an die Neuübersetzung von Jane Willing erinnern.
Ja, genau. Gut, wenn wir dieses Wort haben für Acquaintance, dann fangen wir an. Wir nehmen Vorschläge entgegen.
Genau, bitte Vorschläge in die Kommentare setzen. Elis, unsere Acquaintanceship hat zu diesem wunderbaren Podcast geführt. Das finde ich ganz toll. Danke dir, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Und eigentlich müssten wir noch viel mehr über Jane Austen sprechen, aber das machen wir an anderer Stelle.
Ja, wir machen es privat und sind damit auch sehr Jane Austen-like.
Das stimmt. Danke dir, Elis.
Das war unsere neue Ausgabe von Fempire, dem Podcast über Frauen, die schreiben, frisch nach der Sommerpause mit meiner Gästin, der luxemburgischen Schriftstellerin Elis Schmidt, mit der ich über Jane Austen gesprochen habe. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann klickt doch auf Abonnieren, folgt uns auf Instagram unter fempire-podcast und teilt den Link gerne unter anderen Literaturbegeisterten. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Host von Fempire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.